Die Fragestellung ist gar nicht unbedingt, wie kommuniziere ich mit der Stadt? Denn die Einrichtung ist ja ein Teil der Stadt. Wie bin ich eigentlich mit meiner Nachbarschaft im Gespräch? Wie sind wir eigentlich alle Teil eines großen Ganzen? Und das ist eine Form von Haltung, aber es ist auch, glaube ich, sehr viel Change Management, das da notwendig ist. Und das ist ganz, ganz wichtig und sicherlich auch kulturpolitisch nochmal zu betonen, dass wir da mit befristeten Sachen und mit Projekten überhaupt nicht weiterkommen werden.
Bei den meisten Kulturschaffenden ist mittlerweile angekommen, was für verschiedene Diversitätsmerkmale, Begrifflichkeiten es gibt. Aber ich glaube, wir haben tatsächlich ein Umsetzungsproblem. Also wenn es daran geht, diese theoretischen Konzepte dann wirklich in praktische Programme zu überführen und auch im Alltag das umzusetzen, dann scheitern wir häufig.
Es braucht eine intensive politische Begleitung von Landes- und Bundesebene in Richtung der verschiedenen Institutionen, die bei kultureller Bildung gefragt sind. Das sind natürlich die gesamte Kultur, aber auch der Schulbereich. Nach wie vor ist es sehr, sehr schwierig, in die Schulen und mit den Schulen zu kooperieren, wenn man dort nicht willige Lehrerinnen und Lehrer findet, die das freiwillig machen, weil von Seiten der Schulministerien das doch eher als etwas Lästiges nebenbei empfunden wird und nicht den Stellenwert hat, den es haben müsste.
Kulturelle Bildung im Gespräch. Der Podcast des Vereins Rat für kulturelle Bildung.
Herzlich willkommen zum Podcast auf den Punkt Kulturelle Bildung im Gespräch. Mein Name ist Lydia Grün. Zu Gast heute ist Vera Allmann-Ritter. Sie leitet das Institut für kulturelle Teilhabeforschung in Berlin. Apostolos Zalastras. Er ist Dezernent für Finanzen und Kultur in Oberhausen. Und das Ratsmitglied Vanessa Reinwand-Weiß, Direktorin der Bundesakademie für kulturelle Bildung in Wolfenbüttel. Ihnen allen drei herzlich willkommen. Unsere dritte Podcast-Staffel dreht sich rund um die neuen Handreichungen auf den Punkt Kunst, Kultur, Bildung. Kunst, Kultur, Bildung, das wird in unserer Ratspublikation als Gestaltungsraum beschrieben. Als Raum, in dem inhaltlich viel, ganz viel geht. Von der Vermittlung künstlerischer Ausdrucksformen bis zu Erfahrungsräumen kultureller und ästhetischer Lebenswelten. Wenn kulturelle Bildung in den Kultureinrichtungen auch wirklich fest verankert ist und wenn wir wissen, wie kulturelle Bildung in den Städten und Orten wirkt und wenn sie kontinuierlich und ausreichend gefördert wird. Das sind ganz schön viele Wenns. Und über diese offensichtlich herausfordernden Voraussetzungen möchte ich mit meinen drei Gästen heute sprechen. Herr Zalastras, wie sieht es denn mit der strukturellen Verankerung von kultureller Bildung in Kultureinrichtungen in Oberhausen so aus? Am konkreten Beispiel.
Wir haben in Oberhausen ein Gesamtkonzept für die kulturelle Bildung, sodass in jeder unserer Kultureinrichtungen die kulturelle Bildung einen besonderen Schwerpunkt bildet und den entsprechenden Stellenwert dort auch genießt. Das ist das eine. Also jede Kultureinrichtung ist da sehr engagiert. Und wir haben im Gesamtkonzept für kulturelle Bildung eine intensive Zusammenarbeit der Kultureinrichtungen mit den Schulen organisiert, sodass wir in einem engen Austausch mit den Schulen sind und dort in jeder Schule einen Kulturbeauftragten, Lehrer, Lehrerinnen installiert haben, die eng mit den Kultureinrichtungen zusammenarbeitet und unterschiedlichste Projekte organisiert. Wir dadurch die Chance aber auch haben, mit unseren Kulturangeboten und unserem Bildungsangebot in den Kultureinrichtungen die Schulen direkt zu erreichen, Kinder und Jugendliche dadurch in unsere Kultureinrichtungen ganz besonders unterstützen können, aber auch die Lehrerinnen und Lehrer mit besonderen Angeboten. Also ein sehr umfangreiches Programm, ohne jetzt in die Details und Einzelprojekte einzugehen.
Ich würde gerne einmal im konkreten Beispiel vielleicht noch mal deutlich machen. Sie haben gerade gesprochen von, jede Kultureinrichtung ist sehr engagiert. Was ist denn für Sie sehr engagiert? Ist das eine Abteilung von mehreren Personen in der VHS zum Beispiel, die sich um kulturelle Bildung kümmert oder in der Bibliothek? Oder wie definieren Sie sehr, sehr großes Engagement?
Das ist sowohl vom finanziellen wie auch vom zeitlichen wie auch vom personellen Anspruch spielt das in dem Kulturangebot der einzelnen Einrichtungen eine große Rolle. Ich kann es mal am Beispiel des Museums machen, wo wir die Kulturpädagogen, die wir dort haben, die haben einen sehr großen Anteil an kulturpädagogischen Maßnahmen mit Kindern und Jugendlichen. Sie haben einen großen Anteil an Zusammenarbeit mit den Schulen. Und wir haben verschiedene Schulen sogar vertraglich gebunden zur Zusammenarbeit. Das sind dann die sogenannten Kulturschulen bei uns, die eine ganz besondere Unterstützung bekommen durch die Kultureinrichtung, aber sich auch selber verpflichten, diese Angebote massiv zu nutzen. Also das ist schon sehr umfänglich und auch durch gegenseitige Vereinbarungen gestützt und gesichert.
Ich möchte mal den Ball weiterspielen zu Vera Allmann-Ritter, die ja auch zahlenmäßig auf genau die Nutzung von Kultureinrichtungen und vor allen Dingen den Aspekt kultureller Teilhabe draufschaut. Wie schätzen Sie die aktuelle Situation jetzt gerade ein? Wen erreichen wir und wen erreichen wir konsequent vielleicht auch nicht?
Da gibt es nicht so richtig viel Zahlen im Moment zu, muss man realistischerweise sagen, weil dafür bräuchte man ja länger laufende Besucherinnenforschung in den Einrichtungen und zwar am besten startend vor Corona, damit man Vergleichszahlen hat mit jetzt in Corona-Zeiten. Und das ist tatsächlich in den allerseltensten Einrichtungen der Fall, nach meinem Gefühl. Was ich machen kann, ich kann es in Bezug auf Berlin versuchen zu beantworten, denn tatsächlich gibt es in Berlin ja das Besucherinnenforschungssystem Kulturmonitoring, kurz Kulmon, das seit vielen Jahren in ganz vielen Einrichtungen Daten erhebt und tatsächlich bei Corona auch nicht komplett gestoppt ist. Zeitweise natürlich schon, bei geschlossenen Einrichtungen kann man ja nicht befragen, aber nach Wiedereröffnung, zumindest im Museumsbereich, gab es wieder Befragungen. Und da kann man tatsächlich sagen, es ist ein bisschen besorgniserregend, was man an der Stelle da sehen kann. Die soziodemografische Zusammensetzung ändert sich nämlich leicht, beziehungsweise mein letzter Stand der Daten ist jetzt locker ein halbes, dreiviertel Jahr wieder her. Seitdem konnten wenig Befragungen stattfinden, aber damals hat man schon gesehen, dass der Anteil von Besucherinnen über 60 Jahren sinkt. Und dass gleichzeitig die Jüngeren noch halbwegs gleich bleiben. Aber gerade bei den über 75-Jährigen ist der Anteil auf jeden Fall geringer geworden. Und was man auch sehen kann, ist, wenn man auf den formalen Bildungsabschluss guckt, das Museumspublikum ist ja sowieso schon überdurchschnittlich hoch formal gebildet, dass es jetzt im Schnitt noch höher formal gebildet ist, die Personen, die jetzt dort aufschlagen. Und wenn sich das so fortsetzen würde, wovon vorsichtig auszugehen ist, sag ich mal, dann kann man hier eigentlich nur sagen, oh, Achtung, Alarm, weil im Blick auf kulturelle Teilhabe heißt das natürlich, bestimmte Bevölkerungsgruppen sind unter Umständen noch seltener im Publikum anzutreffen als bisher. Jetzt wäre es natürlich sehr spannend, wieder aktuellere Zahlen zu haben. Tatsächlich ist es aber so, dass tatsächlich muss man die Einrichtungen auch entschuldigen. Besucherinnenbefragungen können fast nicht stattfinden, weil die Hygieneauflagen ja sagen, bitte vermeide jegliche Ansammlungen bei dir im Haus oder rund um das Haus. Insofern ist das gerade ein bisschen vorsichtig. Ich bin sehr, sehr gespannt, wenn jetzt vielleicht Ende des Jahres oder spätestens Anfang nächsten Jahres die Befragungen wieder losgehen, was man dann in der Zusammensetzung sieht. Aber man kann auf jeden Fall hier so ein kleines Achtung schon mal sagen.
Ich möchte mal das Alarmzeichen übernehmen und weiterreichen an Frau Reinwand-Weiß, denn Zahlen nützen ja nichts, wenn es nicht Menschen gibt, die auch lesen können und vor allen Dingen Handlung umsetzen können. Wen sehen Sie da an vorderster Front? Wer ist hier in der Verwaltung in der Verantwortung? Wer ist, oder in der Kulturadministration? Wer ist aber auch in den Kultureinrichtungen hier in der Verantwortung, wie zu reagieren?
Also ich würde ja die Statusmeldung von Frau Allmann-Ritter teilen, dass wir natürlich eigentlich ein kontinuierliches Kulturmonitoring brauchen. Und die Frage ist, wer ist dafür zuständig? Und das ist das erste Problem, warum wir so ein Kulturmonitoring noch nicht haben, weil in Deutschland es sehr, sehr schwierig ist zu definieren, was gehört jetzt beispielsweise zur kulturellen Bildung und zur Kulturvermittlung dazu, was gehört nicht dazu und wo findet das statt? Wir alle wissen, dass kulturelle Bildung, Kulturvermittlung in Kultureinrichtungen stattfindet, aber eben auch an vielen anderen Orten. Und so ist es einfach auch schwierig zu sagen, wer ist denn jetzt eigentlich dafür verantwortlich, dass wir vielleicht hier andere Wege gehen müssen in den Einrichtungen. Grundsätzlich kann man sagen, Kulturpolitik ist dafür verantwortlich. Aber wenn wir über kulturelle Bildung und über Kulturvermittlung reden, natürlich auch Bildungspolitik und Jugend- und Kulturpolitik. Wenn wir das im Föderalismus sehen, dann kann man sagen, natürlich erstmal die Länder. Kultur ist Ländersache und die Länder wären eigentlich dafür verantwortlich. Letztlich findet aber viel, und Herr Zalastras hat es ja gesagt, viel von den Kulturangeboten auf kommunaler Ebene statt. Und damit sind natürlich die Kommunen auch in der Verantwortung. Und letztlich hat eine wichtige Steuerungsfunktion natürlich auch der Bund, der für sowas zuständig wäre, wie wenn wir das auf gesamtnationaler Ebene denken, ein Monitoring zu etablieren. Also wir sehen schon, das sind große Herausforderungen und letztlich ist es eine Querschnittsaufgabe. Also wir müssen gucken, wer ist ganz konkret für was zuständig.
Ich möchte das nochmal am konkreten Beispiel runterbrechen in Oberhausen. Also wenn wir jetzt sagen, wir haben so einen Status quo, der wurde festgestellt sozusagen durch unterschiedliche Erhebungen, zum Beispiel von Frau Allmann-Ritter, dann ist ja nicht nur die Frage, was fange ich als Kulturadministration an, sondern wie gehe ich in den Dialog mit meinen Kultureinrichtungen innerhalb oder Kulturakteurinnen in meiner Stadt. Wie machen Sie das, Herr Zalastras, in Oberhausen?
Also wir haben bei uns regelmäßige Treffen aller Kultureinrichtungen. Das ist ja das Gute in der Verwaltung, so dass sie quasi regelmäßige Termine abhalten können, wo wir uns mit den verschiedensten Themen der Kulturpolitik dann auch beschäftigen und auseinandersetzen. Angefangen vom Thema Diversität über kulturelle Bildung, also all das, was in den Kultureinrichtungen eine ganz besonders wichtige Rolle spielen sollte, das wird bei uns diskutiert, evaluiert und dann auch entsprechend angepasste Veränderungen vorgenommen. Also es gibt eine sehr intensive Auseinandersetzung, die wir mit den städtischen Kultureinrichtungen pflegen. Darüber hinaus versuche ich in regelmäßiger Form Kulturkonferenzen auch mit der freien Szene durchzuführen, um die an unseren Erkenntnisprozessen und an den Entwicklungen, die wir machen, auch ein Stück weit zu beteiligen. Das ist jetzt natürlich während Corona ein Stück weit einem Krisenmanagement gewichen. Also unsere Kulturkonferenzen haben sich eher damit beschäftigt, wie halten wir die Kultureinrichtungen am Leben und weniger darum, wie kann man jetzt die kulturelle Bildung weiterentwickeln. Das ist bei Corona jetzt inhaltlich ziemlich in den Hintergrund geraten, weil wir auch viele Projekte, die wir angefangen haben, einfach ruhend gestellt haben und quasi jetzt erst wieder anfangen, in den Betrieb zu gehen. Wahrscheinlich sogar erst wirklich Anfang nächsten Jahres.
Ja, vielleicht ergänzend. Also wir reden über die Frage, wer dafür zuständig ist. Und ich würde mich da auch den VorrednerInnen anschließen, dass das auf jeden Fall eine Gemeinschaftsaufgabe sein müsste. Also ich kann als Kulturverwaltung ja der Kultureinrichtung nicht BesucherInnenforschung abnehmen zum Beispiel. Das muss ja schon irgendwie vor Ort laufen und so gestaltet sein, dass es der Einrichtung auch nutzt. Aber ich kann es natürlich sehr wohl unterstützen, was die Einrichtungen tun und welche Haltungen es in den Einrichtungen gibt. Also wenn ich grundsätzlich sage, ich finde es kulturpolitisch elementar wichtig, dass wir alle datenbasiert arbeiten und ich selbst übrigens möchte es auch gerne tun und brauche Daten, gib mir doch bitte Daten, hab du bitte auch Daten, damit wir in unseren Gesprächen, ich nehme jetzt direkt Bezug darauf, auch genau über Daten sprechen können, weil was ist denn der aktuelle Status quo bei dir eigentlich gerade? Wo möchtest du denn hin? Wo wäre es vielleicht für uns alle sinnvoll, wenn verschiedene Einrichtungen in der Stadt hinkommen könnten? Das wäre natürlich ganz toll. Aus meiner Erfahrung ist es oft so, da bin ich gespannt, ob wir in der Runde noch andere Sachen hören werden, dass gerade in so Zielgesprächen zwischen Kultureinrichtungen und Verwaltungen, also in Berlin heißt das dann ZIG-Kennzahlen, darüber gesprochen wird, okay, woran misst man denn Erfolg? Und dann ist es oft sowas wie Besuchszahlen steigen oder die Veranstaltungszahl steigt. Aber wenn der eigentliche Auftrag hier ein Kultur- und Bildungsauftrag ist und der eigentlich bedeutet, ich möchte eine größere und breitere kulturelle Teilhabe, dann müsste ich natürlich auch über diese Kennzahlen nachdenken, weil mehr Personen heißt nicht automatisch breiter. Dann müssten die Einrichtungen Risiken eingehen können, um andere Menschen erreichen zu können. Und das ist natürlich was, dafür kann ich Möglichkeitsräume schaffen über Finanzierung. Ich kann auch Möglichkeiten für BesucherInnenforschung schaffen, indem ich es mitfinanziere als Kulturverwaltung oder Anreize biete im Sinne von, guck mal, geh doch mit mir ins Gespräch über deine Daten und dann eher so ein Belohnungsprinzip reinbauen, dass nicht der Eindruck entsteht, es gibt plötzlich Daten und dann gibt es eine Strafe dafür, dass etwas nicht so funktioniert hat, wie man das eigentlich wollte. Ich glaube, Letzteres ist sowieso kein Usus, aber Ersteres als Belohnungsprinzip, glaube ich, könnte noch wesentlich häufiger genutzt werden. Das fände ich ganz, ganz toll, um diese Punkte voranzutreiben, weil ich glaube, dass es in vielen Einrichtungen inzwischen auch eine große Bereitschaft gibt, sich zu bewegen. Sicherlich nicht in allen, aber dass so ein kleiner Schubs und ein kleiner Anreiz und vielleicht auch eine leicht finanzielle Unterstützung dieser Themengebiete oder eine klarere Betonung seitens Kulturpolitik, wie sehr das gewünscht ist, da noch mehr Bewegung reinbringen könnte. Gerade jetzt sehen wir doch, hatten wir eben am Beispiel schon, dass datenbasiertes Arbeiten super wichtig wäre, aus dem Bauch raus agieren und zu sagen, die sind da, die sind nicht da und was mache ich denn jetzt? Das kann man natürlich machen, aber ich würde vorsichtig behaupten, dass es nicht so zielführend ist, weil wir wissen nicht genau, wer jetzt da ist. Das sind nicht die gleichen wie vorher und die, die jetzt kommen, werden auch nicht die gleichen wie vorher sein.
Ich kann Frau Allmann-Ritters Anliegen sehr gut verstehen. Ich habe selber mal Volkswirtschaft studiert und empirische Sozialforschung gemacht, habe aber das Problem an bestimmten Stellen, dass wir die Daten, die man ja, erfassen könnte, auch ein Stück weit diskriminierend und ausgrenzend wirken können. Deswegen haben wir da ein großes Problem. Wir haben das in der Diskussion um Diversität schon sehr massiv festgestellt, weil allein die Abfrage, ob jemand, der jetzt in der vierten Generation in Deutschland als Kind und Jugendlicher lebt, angeben muss, ob er einen Migrationshintergrund hat und ob in seinem Haushalt die Leute wirklich jetzt alle gut Deutsch sprechen, finde ich extrem problematisch, muss ich ehrlich sagen. Das heißt also, an der Stelle muss man oft auch die Krücke über qualitative Gespräche gehen und über Zielgruppen und Zielsysteme, die man ansteuert, um festzustellen, ob man diesen Diversitätsanspruch, den man hat, auch gewährleisten kann. Hier mal ein Beispiel. Wenn wir jetzt am Theater wirklich nur mit Gymnasien zusammenarbeiten, würde ich sagen, sind wir diesem Anspruch, möglichst breite Teilhabe zu organisieren, nicht gerecht geworden. Haben wir aber eine breite Palette, insbesondere auch Förderschulen, was wir bei uns zum Beispiel machen, dann kann ich zumindest sicher gehen, dass ich eine sehr große Teilhabe, ja, wie soll ich sagen, zumindest die Chance auf breite Teilhabe verwirklicht habe. Also das heißt, es gibt sicherlich auch qualitative Möglichkeiten zu messen, ob das, was da getan wird, auf Teilhabe ausgerichtet ist oder, ich sag mal, sich sehr begrenzt auf eine Bevölkerungsschicht. Also das muss man auch sehen. Manchmal gehen die Zahlen eben doch nicht so einfach, wie wir uns das gerne wünschen würden.
Ich möchte Frau Reinwand-Weiß noch mal anspielen an der Stelle. Es geht ja hier nicht um mehr, sondern es geht ja hier darum, sehr bewusst zu überlegen, wen lade ich ein, mit wem möchte ich zusammenarbeiten, wie öffne ich einladend mein Haus, wie kann hier kulturelle Bildung vielleicht auch innerhalb der Häuser ein Hebel sein, ein Ort sein, an dem das eben genau auch stattfinden kann.
Ganz genau. Also ich möchte als Wissenschaftlerin mitnichten gegen Daten und gegen Datenerhebung reden. Ein Monitoring brauchen wir. Aber ich glaube, es ist tatsächlich in der Verantwortung erst einmal direkt der Häuser und der Einrichtungen selber. Und die haben, glaube ich, häufig ein gutes Gespür dafür, wen sie erreichen und wen sie eben nicht erreichen. Und sich allein die Frage zu stellen, wer fehlt denn in meinem Publikum oder wen würden wir uns auch wünschen, weil wir vielleicht eine gesellschaftlich relevante Kultur auch anbieten möchten und deswegen eben auch ein breiteres Publikum einladen möchten. Das ist, glaube ich, der erste Schritt. Und insofern finde ich das schön, dass Herr Zalastras gesprochen hat vorhin von diesen Runden, die anscheinend in Oberhausen auch regelmäßig abgehalten werden, weil ich glaube, das ist ein erster Schritt der Selbstreflexion und des gemeinsamen Nachdenkens auch darüber, weil eine Einrichtung kann auch wahrscheinlich nicht alles alleine tun. Aber die Frage ist ja, wie ist beispielsweise eine Kommune oder auch eine Region aufgestellt und welche Angebote gibt es in dieser Region? Wie wirken die aufeinander? Wie wirken die miteinander? Und wir sprechen ja auch im Rat für kulturelle Bildung immer von der kommunalen oder regionalen Bildungslandschaft. Und das ist natürlich theoretisch ein schönes Konzept und damit quasi auch ein bisschen die Lösung für teilhabeorientierte Kulturarbeit. Letztlich muss man aber dieses Konzept schon ganz genau unter die Lupe nehmen und auch schauen, was es praktisch braucht, um so eine Bildungslandschaft wirklich zum Leben zu erwecken. Und da brauchen Kultureinrichtungen unbedingt kulturpolitische oder insgesamt politische Unterstützung dabei, diese Vernetzungsarbeit, diese Reflexionsarbeit, diese Arbeit, sich Gedanken zu machen mit anderen, wie sieht unser Bildungsauftrag aus, über unseren Kulturauftrag hinaus, sich diese Gedanken machen zu können.
Herr Zalastras, Sie haben dafür ein Instrument in Oberhausen über diese regelmäßigen Zusammenkünfte, die Sie schon erwähnt haben, hinweg, nämlich die sogenannte Diversitätskonferenz. Und es spricht auch den zentralen Begriff, an den Sie jetzt hier auch gerade schon öfters erwähnt haben, nämlich den der Diversität, der in Oberhausen ja auch nochmal eine ganz andere Rolle und sehr spezielle Rolle spielt. Was sind die Themen der Diversitätskonferenz? Wer kommt dahin und warum haben Sie dann irgendwann, also was war der Anlass, dass Sie irgendwann gesagt haben, so, eine Diversitätskonferenz, das brauchen wir jetzt, das ist wichtig?
Also das ist eine ganz interessante Entwicklung gewesen. Wir haben gestartet mit dem Thema der Interkultur und haben bei uns in der Stadt festgestellt, dass wir in unseren Kultureinrichtungen eigentlich die Stadtgesellschaft nicht abbilden, weder vom Publikum noch vom Personal her. Und das Programm richtet sich jetzt auch nur oder hat sich auch nur an eine ganz bestimmte Bevölkerungsschicht gewendet. Und beginnend mit dem Blick auf die interkulturelle Ausgestaltung der Gesellschaft sind wir dann hingegangen und haben versucht, Handlungskonzepte zu entwickeln, haben uns mit der Zukunftsakademie in Nordrhein-Westfalen, dem ZAK, das es leider nicht mehr gibt, zusammengetan. Die haben uns beraten an der Stelle und haben dann umgeschaltet auf das Thema Diversität, weil wir schnell festgestellt haben, das Thema Interkultur ist es nicht allein. Es ist die soziale Frage, es ist die Frage von Einschränkungen, die Menschen haben, ob das jetzt Behinderungen sind, Alter oder andere Dinge, die man berücksichtigen muss, um eine breite Teilhabe auch sicherzustellen. Und haben dann daraus für jede einzelne städtische Kultureinrichtung ein Handlungskonzept für Diversität entwickelt. Und wir haben gesagt, das reicht aber nicht aus, weil unsere Erfahrung ist, dass oft solche Papiere geschrieben werden und dann in der Schublade landen und mal mehr oder weniger gelebt werden. Deswegen haben wir gesagt, mindestens einmal im Jahr gibt es dann eine solche Konferenz, in der über die Erfolge, die Entwicklungen, die das Handlungskonzept ausweist, berichtet wird und gemeinsam diskutiert wird, wie man die Erfahrungen wieder in neue Praxis umsetzen kann, die man im laufenden Jahr gesammelt hat.
Jetzt, Frau Eimann-Ritter, möchte jetzt vielleicht eine andere Kommune auch so einen goldenen Westen erzeugen, wie er in Oberhausen offensichtlich existiert, und möchte mehr als Bauchgefühl, sage ich mal, über die eigenen Nutzerinnen und Nutzer oder Teilnehmerinnen und Besucherinnen haben. Womit fängt eine Kommune an?
Also ich würde immer sagen, am schlausten an der Stelle ist, wenn man zwei Datenquellen parallel nutzt. Mit welcher man anfängt, das ist ein bisschen Geschmacks- und Finanzierungssache, sage ich mal, und eine strategische Frage, was man vor Ort am ehesten durchbekommt. Aber ich glaube, wenn man einen Status quo haben will und abbilden will, wie sich der im Zeitverlauf entwickelt, dann braucht man im Grunde auf der einen Seite BesucherInnenbefragungen in möglichst vielen Einrichtungen mit ähnlicher Methode und ähnlichen Fragebögen, die über einen längeren Zeitraum läuft. Und da kann man auf jeden Fall nochmal drüber diskutieren, finde ich total gut, welche Kriterien fragt man da ab und wie misst man da drin Diversität oder vielleicht auch nicht. Macht nur Sinn, dass sie es alle gemeinsam gleichermaßen tun, damit man damit auch arbeiten kann. Und man braucht im Grunde daneben auch nochmal als Datenquelle eine Bevölkerungsbefragung vor Ort, um zu gucken, wer ist denn hier eigentlich? Wenn ich das nebeneinander lege, dann kann ich schauen, okay, wer ist in den Einrichtungen, wer ist aber eigentlich auch noch hier und wer ist vielleicht nicht in den Einrichtungen. Eins von beiden ist auch schon hilfreich, alleine komme ich damit aber noch nicht so richtig weiter. Vor allem nicht, wenn ich langfristig kulturpolitisch Strategien machen möchte oder als Einrichtung langfristig kulturelle Teilhabestrategien entwickeln möchte. Also ich würde immer sagen, beides im Zusammenspiel ist das, was es am dringendsten braucht. So eine Bevölkerungsbefragung muss ich vielleicht nicht jährlich machen, aber in regelmäßigen Abständen schadet es auch nicht, weil man da natürlich auch globaler nochmal nachfragen kann, okay, wie sind die großen Entwicklungen hier? Wie ist die Haltung der Bevölkerung zu verschiedenen Themen? Inwieweit nehmen sie bestimmte Kulturangebote wahr oder nicht? Vor allem halt auch die, in denen keine BesucherInnenbefragung stattfindet, ne? Weil in der Bevölkerungsbefragung kann ich auch fragen, ob Leute in Bibliotheken, Clubs, whatever gehen, was vielleicht jetzt keine klassische Hochkultureinrichtung wäre, für die jetzt BesucherInnenforschung stattfindet.
Frau Reinwand-Weiß, Sie haben das Ohr an der Basis schon allein dadurch, dass Sie ja Kulturschaffende in der Bundesakademie für kulturelle Bildung in Wolfenbüttel weiterbilden, fortbilden. Inwieweit kommt da bei Ihnen an, wie über den Diversitätsbegriff, so wie ihn Frau Eimann-Ritter beispielsweise gerade und Herr Zalastras gerade definiert haben, bestimmt haben oder ja mal ausgeführt haben, inwieweit kommt das da an, dass darüber nachgedacht wird, wie über Publikum, über Teilnehmerschaften, Teilnehmerinnenschaften nachgedacht wird bei den Kulturakteuren selbst? Gibt es dann Wissenshunger? Gibt es da verschiedene Motivationen, sich damit auseinanderzusetzen? Was kommt da bei Ihnen in der Akademie an? Als Ausbildungszentrum, als Weiterbildungszentrum.
Was die Ausgangslage angeht, stimme ich natürlich voll und ganz meinen Mit-Podcast-ExpertInnen zu, dass der Diversitätsbegriff natürlich breiter ist, dass es verschiedene Diversitätsmerkmale gibt, dass man sich viel eher an Lebensstilen, Milieus orientieren müsste in der BesucherInnenforschung. Was bei uns, was wir an der Bundesakademie für kulturelle Bildung beobachten, ist, dass es auf der einen Seite schon ein hohes Interesse gibt, sich theoretisch mit diesen Fragen auseinanderzusetzen, aber das nicht letztlich der Knackpunkt ist, sondern Kulturschaffende, ich glaube, bei den meisten Kulturschaffenden ist mittlerweile angekommen, was für verschiedene Diversitätsmerkmale, Begrifflichkeiten es gibt, bis dahin, dass die Sprache auch sensibler geworden ist, etc. Aber ich glaube, wir haben tatsächlich ein Umsetzungsproblem. Also wenn es daran geht, diese theoretischen Konzepte dann wirklich in praktische Programme zu überführen und auch im Alltag das umzusetzen, dann scheitern wir häufig. Und ich sage ganz bewusst wir, weil es tatsächlich nicht so einfach ist zu sagen, na ja, dann geht halt mal in die Community und sprecht die Leute an und ändert mal euer Programm. Das ist wirklich ein großer Transformationsschritt und das geht nicht von heute auf morgen in den Einrichtungen. Das heißt, ich muss selber mein Personal umstellen. Ich muss erstmal Personal hineinholen, das auch verschiedene Diversitätsmerkmale besitzt, sich damit auskennt, vielleicht in verschiedenen Communities präsent ist. Dann muss ich überlegen, wie spreche ich diese Communities an, wie überführe ich das auch wirklich in mein künstlerisches Programm, sodass meine künstlerischen Überzeugungen und Haltungen nach wie vor sich darin spiegeln, aber dass sie eben erweitert werden. Und das sind eben alles, wie gesagt, Entwicklungsprozesse. Und hier stecken wir mittendrin, beziehungsweise teilweise wirklich noch am Anfang. Und ich würde sagen, es ist viel guter Wille da. Und die theoretische Diskussion wird mir manchmal sogar übertrieben. Also, dass es wirklich dahin geht, dass man denkt, okay, jemand, der nicht in diesem Slang es kommt hier auch nicht mehr mit, theoretisch. Aber wenn man dann die Praxis anschaut, dann hinkt die hier meilenweit hinterher. Und in der Bundesakademie versuchen wir wirklich ganz praktisch Dinge einzuüben und in der Reflexion auf die eigenen Programme, auf die eigene Praxis kleine Schritte vorwärts zu kommen.
Herr Zalaswas, ich würde gerne, im Vorgespräch hatten wir das auch unter anderem, nämlich das am Beispiel der Kommunikation. Ja, wie kommuniziere ich als Kultureinrichtung in meine Stadt mit meiner Stadt? Ja, und zwar so, dass ich nicht nur meine potenziellen Besucherinnen und Teilnehmer erreiche, sondern dass ich neugierig bin für deren Geschichte, deren Geschichten, dass ich sensibel bin für das, was die aktuellen Fragen der Menschen, die in meiner Region leben, dass ich das sozusagen übersetzen kann, beziehungsweise aufnehmen kann, sensibel aufnehmen kann. Wie sieht das bei Ihnen vor Ort aus, konkret? Ist das zum Beispiel das, was Frau Reinwald-Weiß gerade geschildert hat, ist das Thema in Ihrer Diversitätskonferenz? Und wie verhandeln Sie das, diese Frage des Umsetzungsproblems?
Also das ist sehr, sehr unterschiedlich von Kultureinrichtung zu Kultureinrichtung. Es gibt Kultureinrichtungen, die haben natürlich ganz andere Möglichkeiten, in den Stadtraum zu gehen mit ihren Angeboten und die Menschen vor Ort da zu treffen, wo sie leben und wohnen. Also wenn das Theater diese ganzen Projekte und Maßnahmen durchführt im Stadtraum und dann nicht in dem Stadtraum, wo die gutbürgerliche Gesellschaft lebt, sondern in dem Stadtraum, der es ein bisschen schwerer hat als andere, dann erreiche ich dort nochmal ganz andere Menschen, als wenn ich erwarte, dass die Leute zu mir kommen. Also es gibt schon Möglichkeiten und das muss man dann diskutieren und dann muss man auch voneinander lernen. Das Museum hat es da schwerer. Ich kann die Kunst nicht immer in den Stadtraum transportieren. Und da überlegen wir im Augenblick, ob wir nicht in den Leerständen der Innenstadt unsere Artothek, die im Museum ist, verlagern, die dahin verlagern und das gleichzeitig auch noch als Treffpunkt für Künstlerinnen und Künstler ausgestalten, um direkt vor Ort, wo die Stadtgesellschaft dann auch Kunst erleben und sehen kann, auch dann präsent sind. Also es gibt da schon verschiedene Möglichkeiten, die Teilhabe auszuweiten, dahin zu gehen, wo die Menschen sind, um sie dann in die Häuser zu holen. Also das geht schon und das ist bei uns ein wichtiger Bestandteil. Ein Punkt, den ich noch gerne ansprechen möchte, der mir oft begegnet in den Diskussionen, ist der Wunsch immer nach mehr Geld, um quasi Projekte zu machen, um die Menschen zu erreichen. Und das ist genau das, was wir nicht machen bei uns, weil wir haben einfach nicht viel Geld und bei uns müssen die Kultureinrichtungen das in ihr allgemeines Programm integrieren, weil sonst entsteht dieses typische Projektdilemma, dass Dinge gemacht werden, sobald Projektmittel da sind. Und wenn die Projektmittel auslaufen, ist die gute Idee auch weg dahin und es passiert auch nichts mehr. Und es wird der alte Stiefel mit dem Rest an Mitteln auch weitergefahren. Das wollen wir auf alle Fälle nicht. Wenn wir Projekte machen, dann müssen die Ergebnisse einfließen in die aktuelle Arbeit, in die Struktur eingebunden werden. Das ist ganz wichtig. Also das, glaube ich, ist etwas, was ganz zentral ist in der Umsetzung nachher.
Das finde ich einen ganz, ganz spannenden Punkt, den ich super gerne noch ein bisschen mehr bekräftigen würde, weil ich glaube tatsächlich, die Fragestellung ist gar nicht unbedingt, wie kommuniziere ich mit der Stadt, Denn die Einrichtung ist ja ein Teil der Stadt. Und die Frage ist ja, wie agiere ich als Teil der Stadtgesellschaft? Bilde ich Stadtgesellschaft ab in meiner Mitarbeiterinnenschaft? Bilde ich sie im Programm ab? Und wie bin ich eigentlich mit meiner Nachbarschaft im Gespräch? Nicht im Sinne von, was mache ich für die, die hier auch wohnen, sondern wie sind wir eigentlich alle Teil eines großen Ganzen? Und tatsächlich muss man sagen, das ist eine Form von Haltung, aber es ist auch, glaube ich, sehr viel Change Management in den Prozess, in den Einrichtungen, das da notwendig ist. Und das geht natürlich auf keinen Fall mit Projekten. Ganz im Gegenteil, es hilft auch nichts, da jemand kurzfristig für zuständig draufzusetzen, im Sinne von, du machst jetzt mal übrigens die Diversität dieses Hauses, oh, deine Stelle ist befristet bis nächstes Mal, und bis dahin hast du das doch hoffentlich gelöst. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und sicherlich auch kulturpolitisch nochmal zu betonen, dass wir da mit befristeten Sachen und mit Projekten überhaupt nicht weiterkommen werden. Das muss eine andere Form von Förderung der Einrichtungen sein, entweder über eben feste Förderung, um das als Gesamtprozess umzustellen, aber auf jeden Fall nicht über kurzfristige Dinge, weil das ist ja auch nicht glaubhaft, wenn ich als Einrichtung plötzlich in einem Projekt mich um mein Themenfeld bemühe, was sonst ganz offensichtlich nicht bei mir präsent ist und langfristig auch gar nicht so gedacht ist, dass es präsent bleiben soll.
Ich würde gerne an der Stelle noch mal ein bisschen Wasser in den Wein gießen, weil ich glaube, dass eines der Probleme sind wirklich die Widersprüche, die sich sofort auftun, wenn man diesen Vermittlungsauftrag oder auch den Auftrag eben zu schauen, wo ist eine Institution in der Stadtgesellschaft präsent auftun. Nehmen wir mal ein Museum in der Stadtgesellschaft, die auch natürlich den Auftrag haben, gute wissenschaftliche Arbeit zu machen und vielleicht auch gute kuratorische Arbeit zu machen. Und es tut sich unter Umständen ein Widerspruch auf, wenn ich sage, ich bin ausgebildeter Kurator, ausgebildete Kuratorin und ich möchte jetzt eine Ausstellung machen, die auch auf der Höhe der Zeit ist und sozusagen sie auch so machen, dass das Fachpublikum sie wahrnimmt. Oder ich möchte meine Ausstellung auch darstellen und zwar alles, was ich in dieser Sammlung habe, möchte ich darstellen. Und da greifen, glaube ich, zwei unterschiedliche Logiken, nämlich einmal die Logik, die gilt für ein bestimmtes Fachpublikum und auch die Logik, die Prestige verspricht. Also was wird als eine glänzende künstlerische Ausstellung angesehen? Und die Logik der Vermittlung. Und ich glaube, es wäre eine große kulturpolitische Aufgabe, hier stärker diesen Fokus auf die Vermittlung zu legen und das auch mit Geld zu unterlegen. Und an der Stelle tatsächlich auch zu sagen, es gibt ein bestimmtes Budget, was in Vermittlungsmaßnahmen fließen muss, was hier zur Verfügung steht. Und das heißt eben nicht, dass deswegen irgendwie der künstlerische Anspruch nicht eingehalten wird, aber man muss sehen, dass es unter Umständen erstmal in dem, wie die Ausbildungsgänge auch sind und wie die Menschen in Anführungsstrichen erzogen sind, dass es hier Widerstände und Widersprüche geben kann, die nicht so einfach aufzulösen sind.
Herr Salastras, Frau Reinwand-Weiß spricht ja, um es jetzt mal kurz auf den Punkt zu bringen, von der Quote. Eine budgetäre Quote sozusagen, die, wenn Sie sagen, ein bestimmter Bereich, ein bestimmter Betrag sozusagen muss für kulturelle Bildung ausgegeben werden. Ich spitze das hier mal zu. Ist das vorstellbar in Oberhausen?
Bei uns ist das integriert. Also es ist nicht so, dass die Kultureinrichtungen nicht einen bestimmten Betrag dafür aufwenden. Im Gegenteil, das ist sogar ein sehr hoher Betrag, der hier aufgewendet wird, ohne dass wir es jemals budgetiert haben, sondern wir haben festgelegt und wir bilden das im Haushalt auch durch Kennzahlen ab, wie viel Workshops geplant sind. Wir lösen das dialogisch eigentlich ohne eine entsprechende Quote festzulegen. Das funktioniert eigentlich ganz gut und vielleicht liegt das auch an der Tradition der Stadt, dass man immer einen großen Wert auf kulturelle Bildung gelegt hat, weil wir hier A, keine Universität haben und wir eine traditionelle Arbeiterstadt sind mit wenig Bildungsbürgertum und wir deswegen sehr viel mehr für die kulturelle Bildung tun müssen, wenn wir Kinder und Jugendliche, Erwachsene und Leute aus schwierigen Bildungsmilieus in unsere Häuser holen wollen. Das hat eigentlich eine lange Tradition. Deswegen haben wir nie über Quote nachgedacht, muss ich gestehen an der Stelle. Aber wenn ich dann die Etats sehe und die Personen, die dann tätig sind, dann ist das doch nicht unerheblich, was da stattfindet. Ich muss mir das in Euro und Cent mal ausrechnen lassen, damit man das nochmal darstellt. Aber das ist schon eine ganze Menge, was da stattfindet. Ich bin da eigentlich, bisher ohne Quote sind wir da ganz gut ausgekommen.
Ich muss ein bisschen schmunzeln, dass das gerade mit der Quote kam, weil ich erinnere mich, dass wir das im Vorgespräch ja auch ganz kurz hatten, ob es nicht irgendwie auch eine bestimmte Quote des Gesamtbudgets für Forschung der Einrichtungen geben müsste, wie zum Beispiel für Besucherinnenforschung oder Nichtbesucherinnenforschung. Im Grunde ein bisschen mit der gleichen Begründung, Vanessa, wenn ich dich richtig verstehe, um Kultur zu ermöglichen für möglichst viele, hätte ich jetzt auch gesagt, eine bestimmte Quote an Budget für diese Forschungsaktivitäten wäre auch äußerst sinnvoll. Das wird erstens bewirken, dass es wahrscheinlicher stattfindet und es wird die in den Einrichtungen pushen, die das auch wollen, da richtig Feuer hinter zu machen. Und vielleicht auch die Einrichtungen, die sich dem bis jetzt noch ein bisschen verweigern, weil die gibt es auch, so ist es ja nicht, ein bisschen in die Richtung zu schieben, dass das ganz wichtig und richtig wäre.
Abbiegend in die Abschlussrunde auf den Punkt möchte ich Frau Reinwand-Weiß einmal kurz fragen. Wir haben jetzt mehrere andere Formen von Förderung besprochen, nämlich so etwas wie ja Ressourcen für zum Beispiel ein Monitoring zu haben oder Herr Zalastras hat ganz am Anfang des Gesprächs davon erzählt, wie Ressourcen in der Innenstadt, also räumliche Ressourcen bereitgestellt werden. Sie hatten auch zum Beispiel die Verträge mit den Schulen erwähnt, mit den Kultureinrichtungen. Was stände noch, Frau Reinwand-Weiß, auf Ihrer Liste, um zukunftsorientierte und zukunftsfähige Förderung von kultureller Teilhabe in Deutschland zu haben?
Also ich glaube, und das sage ich nicht nur als Leiterin der Bundesakademie, dass es in der Tat mehr Qualifizierung und mehr Weiterbildung in diesem Bereich braucht. Deswegen einfach, weil viele Kulturschaffende, die von künstlerischen Hochschulen kommen oder aus anderen Bereichen, eben in dem Bereich der Vermittlung, der kulturellen Bildung oder auch des Kulturmanagements einfach nicht geschult sind. Und wenn ich das nie gelernt habe, woher soll ich es denn auch können? Und ich glaube, wir brauchen hier wirklich eine strukturell verankerte Fort- und Weiterbildung, weil das haben wir nicht. Andere Berufsgruppen, also Ärzte oder auch Lehrkräfte, die bilden sich regelmäßig weiter. Das ist quasi fester Bestandteil auch einer professionellen Laufbahn. Und im Kulturbereich wird einfach quasi davon ausgegangen, dass das irgendwie schon automatisch passiert oder auch nicht. Aber es ist auch egal, weil die sind eh alle kreativ. Also ich glaube, an der Stelle wäre das ein wichtiger Punkt. Und insgesamt möchte ich Kulturförderung mehr Mut machen, tatsächlich auch stärker steuern zu wirken über Anreizsysteme und nicht so sagen, naja, die Kunst und die Kultur sind sowieso frei, sondern Rahmenbedingungen festzulegen, auch damit die Anreize für Vermittlung und im Prinzip auch die Lobby von Vermittlung und kultureller Bildung steigt.
Herr Zalastras, wir sind ja jetzt hier bei einem Wunschkonzert mit ernstem Charakter. Was steht auf Ihrem Zettel, sage ich mal, um dieses Potenzial von kultureller Bildung, was in Oberhausen schon wächst und gedeiht, aber in noch höhere Sphären oder andere Sphären zu bringen?
Ich könnte jetzt mir einfach machen und sagen, wir bräuchten mehr Geld. Das ist nie ganz verkehrt, um die Kultur zu stärken insgesamt, jetzt nicht speziell nur die kulturelle Bildung, weil dann kann man auch mehr kulturelle Bildung organisieren und auch qualifizierter darbringen. Das ist das eine. Aber ich glaube, es braucht eine intensive politische Begleitung von Landes- und Bundesebene in Richtung der verschiedenen Institutionen, die bei kultureller Bildung gefragt sind. Das sind natürlich die gesamte Kultur, aber auch der Schulbereich. Weil Kinder und Jugendliche sind, glaube ich, eine ganz wichtige Zielgruppe für unsere kulturelle Bildungsarbeit, weil das ist das Publikum und die Interessenten von morgen. Die müssen wir ganz in den Fokus nehmen. Und da ist nach wie vor, ist es sehr, sehr schwierig, in die Schulen und mit den Schulen zu kooperieren, wenn man dort nicht willige Lehrerinnen und Lehrer findet, die das freiwillig machen, weil von Seiten der Schulministerien das doch eher als etwas Lästiges nebenbei empfunden wird und nicht den Stellenwert hat, den es haben müsste. Und ich glaube, so eine Unterstützung auch Richtung Kultureinrichtungen, in Richtung Kommune, in Richtung Schule von oben, eine viel stärkere, ein gesellschaftlicher Diskurs dazu würde vielen Beteiligten helfen. Geld allein reicht nicht aus.
Frau Eimann-Ritter, Sie haben jetzt die Gelegenheit, mehrere Elfmeter, die Sie jetzt von Frau Reinwand-Weiß und Herr Zalastras bekommen haben, so richtig zu verwandeln. Ihre Agenda bitte.
Holala, ich will ja auch nicht wiederholen, was schon gesagt worden ist. Ich liege ein bisschen quer dazu. Ich stimme allem zu, was bis jetzt kam. Ich würde mir auch wünschen, dass Kulturpolitik noch ein bisschen mutiger wird, weil ich regelmäßig erlebe, dass oft mit Einrichtungen gar nicht ins Gespräch gegangen wird, mit der Begründung, dass sie ja die volle künstlerische Freiheit haben, aber man vielleicht doch gemeinsam überlegen könnte, wo es hingehen könnte. Und das auf jeden Fall, das wäre zumindest mein Wunsch, als Zusammenschluss verschiedenster Häuser, spartenübergreifend und auch gerne noch mit ganz anderen AkteurInnen in einer Stadtgesellschaft, die ja auch mit Kultur offerieren oder Netzwerken oder wichtige Rollen in diesem Bereich spielen und nicht ausgeschlossen werden sollen. Ich fände es weiterhin total toll, das passt aber auch zu allem, was schon gesagt worden ist, wenn wir diesen Punkt datenbasiertes Arbeiten noch ein weiter vorantreiben würden, weil ich glaube, dass es den gesamten Bereich sehr gut tun würde. Allerdings stimme ich Vanessa zu, dazu braucht es Weiterbildungen, weil viele, viele, viele noch nicht so oft mit Daten gearbeitet haben. Und das gilt auch nicht nur für die Einrichtungen, das gilt auch für die Kulturverwaltung und für die Kulturpolitik. Das ist einfach noch nicht besonders stark verankert. Aber ich glaube, wenn man das positiv als gemeinsamen Lernprozess definiert, der am Ende bewirkt, dass wir das alle irgendwie besser können, dann ist doch gut.
Das war eine weitere Folge unseres Podcasts Kulturelle Bildung im Gespräch. Herzlichen Dank an Sie drei, an Sie alle für diese lebendige Runde, für die wir ehrlich gesagt ziemlich kurz oder zu kurz Zeit hatten. Und wenn Sie die kulturpolitische Handreichung des Rats jetzt in Ruhe nochmal nachlesen wollen, können Sie das gerne ganz umsonst tun. Surfen Sie einfach auf unsere Website www.ratkulturellebildung.de. Dort können Sie das Buch, die Handreichung als PDF unter dem Menüpunkt Publikation herunterladen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich bedanke mich auch ganz herzlich beim Team Technik und der Redaktion im Hintergrund in der Geschäftsstelle für das Möglichmachen dieses Podcasts. Und Ihnen wünsche ich Ihnen jetzt eine gute, intensive und vor allen Dingen inspirierende Lektüre.